Der Countdown läuft, und zwar für eine Neutron-Folge, in der es ins Weltall geht. Längere Weltraumaufenthalte wirken sich auf das Gehirn aus, das wissen ForscherInnen schon länger. Ein internationales Team mit WissenschaftlerInnen der LMU hat nun herausgefunden, dass bestimmte Proteine im Gehirn, die typisch für Verletzungen sind, direkt nach der Rückkehr aus dem All deutlich erhöht sind. Grund genug, mal über die Gesundheit in der Schwerelosigkeit zu reden. Mein Name ist Anne Hilsberg und ich habe gleich die doppelte Kompetenz am Start. Die LMU-Mediziner Professor Peter zu Eulenburg und Professor Alexander Schuker waren an der Studie beteiligt und sind bei mir im Podcast zu Gast. Da kann die Wissensrakete abheben.
Seit der Veröffentlichung einer Studie
digitales Modell der Lunge.
Dadurch kann der Auskühlungsprozess der Leiche
Milliliter pro Kilogramm idealisiertes Körpergewicht.
Ach, Fantastika.
Ziel der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es
Neutron. Neues aus der Forschung.
Das Gehirn ist durch die Schwerelosigkeit betroffen, aber auch Muskeln und Knochen. Die Schwerelosigkeit wirkt sich also quasi auf den ganzen Körper aus, oder, Professor Schuker?
Man muss sein Organ haben, was man gut kennt, um es auch zu verstehen, wenn es sich verändert. Aber wir merken immer mehr und mehr, und ich finde, das ist also auch an der Kooperation das Wunderbare, dass beispielsweise Kreislaufveränderung, Flüssigkeitsverschiebungen aufgrund der Schwerelosigkeit, die eintritt. Sie sehen es ja bei den Astronauten, wir werden es hoffentlich bald sehen bei Herrn Maurer. Vergleichen Sie mal die Bilder, wie er sozusagen auf der Erde wirkt. Er ist jetzt auch schon 50, ja, und ich kenne ihn auch persönlich. Er hat auch schon ein paar, Wrinkles an den Augen, ja. Die werden weg sein, ja. Die werden sich wundern, wie jung der Herr Maurer in den ersten Tagen seines Weltraumaufenthaltes ausschaut, weil eben die Flüssigkeit sehr verschiebt, zum Beispiel. Und aber das hat nicht nur Veränderungen sozusagen für die Optik sozusagen, sondern es ist natürlich eine Veränderung auch, die natürlich im Körper passiert und andere mögliche Folgen hat. Und das hängt alles zusammen. Das heißt, man muss die Betrachtung, also es sind, alle Organe verändern sich. Ich glaube, so weit sind wir schon. Aber sie verändern sich nicht unabhängig voneinander, sondern es sind im Prinzip systemische Veränderungen, die sich alle gegenseitig bedingen.
In der Forschung jetzt haben Sie sich ja mehr auf das Gehirn fokussiert. In den letzten Studien, vielleicht können Sie kurz erklären, was da rauskam, Professor zu Eulenburg.
Ja, es gibt eine sehr schöne und große Kooperationsstudie mit belgischen Kollegen, an denen Herr Schuker und ich beteiligt sind. Die läuft seit 2009, wurde sie beantragt. 2014 wurden die ersten Astronauten im MRT vor dem Start und dann auch nach der Landung und ein halbes Jahr später gemessen. Und das ursprüngliche Ziel des Projekts war es eigentlich, Neuroplastizität, also die Veränderungen von Hirnregionen durch veränderte Umweltbedingungen zu untersuchen. Und ich bin erst 2016 dazugekommen mit der Fragestellung, was passiert mit dem Gleichgewichtssinn und den Hirnregionen, die Gleichgewichtssinn verarbeiten. Und nachdem wir 7 Leute gemessen hatten, haben wir zusammen mit einer belgischen Kollegin gesehen, dass eigentlich sich das gesamte Gehirn verändert und dass wir das nicht auf Neuroplastizität unbedingt zurückführen können. Wir haben uns das dann genauer angeguckt und festgestellt, dass Teile der grauen Substanz vor allem an der unteren Hirnhälfte sich im Volumen verringern, wenn die Astronauten zurückkommen. Und dass diese Verringerung auch ein halbes Jahr später noch nachzuweisen ist. Und in Nachfolgearbeiten konnten wir dann zeigen, dass die Ursache dafür möglicherweise eine Ausdehnung der Nervenwasserräume sind, die das Gehirn von innen ausspülen und auch von außen einbetten. Und die Ausdehnung dieser Räume haben wir dann quantifiziert. Und jetzt war die Frage, die immer wieder aufkam, ich arbeite in der Abteilung für Neuroradiologie, Sie gucken sich die MRT-Bilder an, Sie sehen vergleichsweise gesunde und alerte Probanden, denen es eigentlich gut geht, wenn die zurückkommen, und die Hirnveränderungen sind schon sehr deutlich. Und das Ziel für die jetzt vorliegende Studie war zu zeigen, okay, diese MRT-Veränderungen sind nicht positiv zu werten. Ja? Wie weit gehen die wirklich? Aus der Forschung der Alterungsprozesse des Gehirns, aber auch der Alzheimer-Forschung hat sich in den letzten Jahren eine Methode entwickelt, mit der man sehr fein auch schon im Blut Proteine nachweisen kann, die für Hirnverletzungen oder Hirnabbauprozesse sprechen. Die Kollegen aus Schweden, die Teil dieser Studie jetzt waren, haben diese Methode, muss man sagen, perfektioniert für einzelne Proteine. Und wir haben jetzt bei 5 Kosmonauten, das ist sehr exklusives Datenmaterial, das muss man immer wieder betonen. 5 klingt für eine Studie auf der Erde nach nichts. Ja, die können Sie an einem Nachmittag erledigen. Ich weiß nicht, ob Herr Schuker kurz sagen will, wie lange es gedauert hat, bis man von 5 Kosmonauten Blut vor dem Start, nach der Landung, eine Woche nach der Landung und 3 Wochen nach der Landung erhoben hat. Alexander, willst du es kurz?
Ja, tatsächlich. Das ist 5 ist sozusagen in einem Tag hier erledigt. Tatsächlich dauert es natürlich aufgrund der langen Zeit, wo die im Weltraum letztendlich sind und auch der Vor- und Nachbereitung am Ende fast ein Jahr, um einen Astronauten sozusagen zu komplettieren. Wenn man Glück hat, ist es möglich, dass sie quasi in Pärchen reisen und dann auch zurückkommen. Dann hat man vielleicht mal 2 auf einmal, aber es sind doch mehrere Jahre, bis das sozusagen sich zusammenfügt, dieses erste kleine Puzzle an Proben. Ja.
Ganz schön lang, ganz schöner Aufwand, oder?
Ja, das ist auch etwas, was wir immer dann für junge Nachwuchswissenschaftler kommentieren müssen, dass wenn man eine sehr schöne Projektidee hat, die man auf der ISS untersuchen möchte, dann ist das leider so, dass vom Projektantrag bis zum Abschluss der Datenanalyse auch mal 5 bis 10 Jahre vergehen können. Das heißt, man braucht einen sehr langen Atem.
Das kann ich mir vorstellen. Jetzt hatten Sie ja gesagt, dass die Astronauten bzw. Kosmonauten nichts merken. Also die fühlen sich physisch fit oder haben die selber auch irgendwie was gemerkt?
Es gibt anekdotisch Hinweise darauf, dass denen eine Verlangsamung des Denkens im Weltraum schon bewusst ist. Es gibt einen Amerikaner, Scott Kelly, der vor ein Jahr oben war, der sehr ausführlich neuropsychologisch, also mit Tests für die Geschwindigkeit des Denkens untersucht wurde. Und bei dem zeigte sich, dass vor allem nach der Rückkehr über das halbe Jahr auf der Erde zurück eigentlich die Geschwindigkeit und die Genauigkeit einzelner Denkprozesse sich drastisch reduziert hat. Wir werden umfassende Daten, glaube ich, aber dazu erst innerhalb der nächsten 5 Jahre haben. Sowohl die Amerikaner als auch die Russen haben sehr ausführliche Testbatterien, um das Denken im Allgemeinen präziser zu erfassen, auf den Weg gebracht, sodass wir das jetzt nicht direkt miteinander verbinden können. Aber wie gesagt, es gibt schon Hinweise dafür, dass das allgemeine Denken sich verändert und dass die Leute, wenn sie vor allem nach einem Jahr Aufenthalt, die Kosmonauten, die wir untersucht hatten, waren ja nur ein halbes Jahr, nur in Anführungszeichen oben, ja, sich stark verändert, ja, und dass das auch Leute aus der Umgebung dieser Einjahresreisenden berichten.
Was ja dann auch irgendwie Auswirkungen auf die Raumfahrt in der Zukunft hat. Also ich meine, das ist jetzt irgendwie noch ein weiter Weg, aber so in Zukunft, wenn man an die Reise zum Mars denkt oder so, dann wissen wir vielleicht gar nicht, wie jemand neurologisch tickt, wenn er da ankommt.
Das ist genau das Risiko, was wir sehen. Und wir haben aber mit den Erkenntnissen, die wir jetzt gewonnen haben, ein Werkzeug an der Hand, um die Astronauten und Kosmonauten sehr gut zu monitoren. Und auch ein Testwerkzeug, um Gegenmaßnahmen bezüglich ihrer Qualität und Wirksamkeit zu beurteilen. Und das sollte auf jeden Fall das Ziel auch für die nächsten Jahre sein, weil es gibt Gegenmaßnahmen, die sozusagen in der Pipeline sind, die bereitstehen. Und mit diesen Blutuntersuchungen haben wir die Möglichkeit zu sagen, das wirkt sich protektiv aufs Gehirn aus. Bei dem haben wir eher das Gefühl, dass es nicht hilft oder nicht unterstützend sind. Ob das jetzt Medikamente oder mechanische Unterstützungssysteme sind, wird sich zeigen, was erfolgreich ist. Aber genau das, was Sie gerade angesprochen haben, als Neurologe würde ich sagen, eine Reise zum Mars sollten wir ohne etablierte Gegenmaßnahme nicht antreten. Ja, ich meine, Sie werden genügend verrückte Freiwillige haben, die sagen, meine geistige Gesundheit ist mir egal, solange ich der erste Mensch auf dem Mars bin und auch wieder zurückkomme. Ja, ich glaube, es gibt auch Leute, die sagen, ich will nur hin. Ja, was dann passiert, ist egal. Hauptsache, ich war's und habe den Wikipedia-Eintrag für meine Familie. Aber das kann natürlich für uns als Mediziner nicht der Anspruch sein. Die Leute sollen gesund zurückkommen. Und ich glaube, wir haben mit dieser Studie jetzt auch einen Weg dahin geöffnet, wie wir das erreichen können.
Sie haben ja gerade Gegenmaßnahmen angesprochen. Haben Sie ja vielleicht ein Beispiel für? Welche Möglichkeiten gibt es da?
Alexander, willst du ausführen?
Peter, mach du einfach. Das passt ja gut zusammen.
Okay. Das Einfachste, was die Leute sich immer vorstellen, ist die künstliche Schwerkraft. Dass sie eine Raumstation zum Rotieren bringen oder, was natürlich von Ingenieursseite utopisch ist, eine Raumstation mit einem Durchmesser von 100 Meter zu konzipieren, die zum Mars fliegt. Die andere Gegenmaßnahme wäre eine Kurzarmzentrifuge, wo sie sozusagen in gestreckter Form drin liegen und die rotiert sie. Und rotiert sie so, dass ihre Füße außen sind und die Schwerkraft dann, die künstliche Schwerkraft, die dabei entsteht, das Blut aus dem Kopf wieder abzieht. Das wäre die simple Maßnahme. Jetzt haben Sie aber das Problem, dass wenn Sie auf der Raumstation ankommen und der Schwerkraftvektor als Kraft ist weggefallen, das ist für Ihr Gleichgewichtssystem. Ihr Gleichgewichtssystem besteht aus 5 einzelnen Sinnesorganen im Innenohr. Und Es gibt zwei davon, die die Schwerkraft detektieren können, die Otolithen. Wenn dieser Vektor als Information wegfällt, dann ist ihn erstmal 48 bis 72 Stunden seekrank. Sie sehen das auch an einer gewissen Blässe in den ersten zwei Tagen, wenn die Leute oben sind und die ersten Fotos von der ISS schießen. Das ist nicht bei jedem so, und wenn sie häufiger das machen, wenn sie zweite, dritte Mission, dann ist diese Anpassung vielleicht auch schneller und angenehmer. Aber diese Übelkeit, die dabei entsteht bei dieser Seekrankheit, ist nichts Schönes und wird auch von den Astronauten toleriert, bis sie drüber hinweg sind. Das heißt, wenn die dann in Schwerelosigkeit angekommen sind, dann sind sie erstmal froh, dass ihr Gleichgewichtsorgan sich adaptiert hat. Wenn Sie denen jetzt vorschlagen, dass sie sich auf eine Kurzarmzentrifuge jeden Tag für 4 Stunden setzen sollten, um ihren Gehirn und ihre Knochen zu schützen, und sich dafür aber wirklich wieder längere Phasen der Übelkeit erkaufen, dann werden die ganz klar sagen, nein, das ist nicht erstrebenswert. Also das wäre eine der Gegenmaßnahmen. Eine weitere Gegenmaßnahme, die vor allem von russischer Seite auch schon sehr lange praktiziert wird, um die Blutdruckregulation vor der Landung anzupassen, damit sie sozusagen nach der Landung auch wieder aufrecht stehen können und im Kopf genügend Blut ankommt, ist eine sogenannte Unterdruckhose, die wie so eine Anglerhose bis zum Bauchnabel geht und mit Unterdruck Blut in die Beine saugt. Und so eine Hose, die, spekulieren wir mal, 8 Stunden am Tag getragen wird während einer Mission, das könnte ein sehr probates Mittel sein. Ja, das müssen wir schauen. Momentan wird diese Hose, wie gesagt, häufig nur in den 14 Tagen bevor die Landung ansteht, für eine halbe Stunde oder ein bisschen länger genutzt, um das Blutdrucksystem, die Blutdruckregulation wieder in Gang zu schmeißen. Ein weiterer Pfad, der kommen könnte, sind Medikamente, die man aus der Diabetestherapie im Alltag kennt, die Nervenwasserproduktion regulieren. Da könnte man gucken, inwieweit das einen Einfluss haben könnte als Gegenmaßnahme. Man könnte auch gucken, inwieweit sportliche Aktivitäten, die sowieso schon betrieben werden, schützend sind für das Gehirn. Das wird alles die Forschung der ISS hoffentlich bis zum Ende ihrer Laufzeit 2028, 2030, je nachdem, wie lange die einzelnen Bauteile halten, die untersucht werden müssen. Was man aber nochmal ganz konkret sagen muss, ist, die Ergebnisse, die wir jetzt hier gefunden haben, betreffen sehr lange Aufenthalte im Weltraum. Also ein halbes Jahr und länger. Die werden nicht die Reise zum Mond betreffen. Die werden nicht den Weltraumtourismus von ein paar Tagen oder 14 Tagen Maximum betreffen, sondern es geht wirklich darum, das mit Blick auf die Reise zum Mars zu gestalten und zu analysieren.
Sie meinten, es gäbe noch andere Methoden, Professor Schuker?
Ja, also ich glaube, der Zollenburg hat schon fast alle genannt. Im Prinzip hat er die wichtigsten absolut schon genannt. Worauf ich vielleicht noch aufmerksam machen wollte, ist, dass gerade diese Biomarker sozusagen, die im Blut bestimmt werden können und in ihrer Wirkung die Effekte dieser Schwerelosigkeit oder auch der Gegenmaßnahmen anzeigen und sehr helfen werden, gerade jetzt, wenn es um die Kombination von Gegenmaßnahmen auch geht. Jetzt ist gerade eben angesprochen worden, beispielsweise körperliche Aktivität, vielleicht bis zu einem gewissen Grad, wir müssen das gesamte System Mensch dann uns wieder anschauen, ist es natürlich eine super Sache für die Muskulatur, dass man, und auch für die Knochen, dass man eben da eine Belastung hat und nicht nach 2 Jahren, wenn man auf die Erde wieder zurückkommt, Knochenfrakturen erleidet oder gar nicht mehr aufrecht stehen kann, weil einfach die Kraft fehlt. Auf der anderen Seite führen natürlich solche Aktivitäten auch wieder zu Problemen mit der Wärmeproduktion beispielsweise, ja, die eben sich aufgrund der Schwerelosigkeit verteilt sich die Wärme im Raum ganz anders. Sie verteilt sich linear vom Körper weg und nicht, man hat keine Konvektion, so nennt sich das, dass warme Luft aufsteigt und kalte abfällt. Da gibt es ja keine Schwerkraft, wohin die Luft abfallen kann, die kältere. Das sind alles, also die Dinge hängen natürlich dann am Ende sehr gut zusammen, und wer es für ein Organsystem möglicherweise sehr gut ist, beispielsweise hier Knochen und Muskulatur, ist dann wiederum für ein anderes Organsystem wie das Gehirn vielleicht extrem schädigend, weil man immer wieder diesen Hitzestau im Gehirn vielleicht produziert. Und ich glaube, das wird die Herausforderung sein, diese Balance zu finden zwischen den Gegenmaßnahmen für das einzelne Organ, was natürlich, das Gehirn ist ein sehr, sehr entscheidendes Organ, und das muss im Vordergrund, im Fokus sein, weil eben auch da der Erfolg einer Mission davon abhängt, natürlich. Aber wie gesagt, das hängt natürlich alles miteinander zusammen, und inwieweit dann andere Faktoren auch noch eine Rolle spielen, wie Ernährung, auch Schlafzyklen und die anderen Umweltbedingungen auf so einer Station, Das wird sich dann alles aufgrund dieser, ja, der gesamten Betrachtung des Menschen unter diesen Lebensumständen und mit so vielen Arbeitsgruppen, kann man dann vielleicht eben den richtigen Mix finden, der das am Ende ermöglichen sollte, dass ein Mensch, und ich bin da ganz der Ursache zu Oldenburgs Meinung, es ist keine Option, nur hinzufliegen und nicht zurückzukommen. Es ist einfach keine Option, zumindest für die seriöse Wissenschaft und für die seriösen Raumfahrtagenturen. Die Menschen sollen zurückkommen und berichten. Ja, sie sollen zurückkommen und von ihrer Erfahrung berichten. Und das sind sozusagen Diplomaten unserer Zivilisation, die da weggeschickt werden. Und deswegen ist das keine Option. Das heißt, man muss gesund hin und gesund zurückkommen und danach auch noch unbeschadet auf der Erde weiterleben dürfen. Und ich denke mal, das ist unser Anspruch. Und ein Aspekt, der natürlich aufs Gehirn auch dann sich auswirkt, auf alle Organsysteme, ist die Strahlungsdosis, die sehr hoch sein wird auf dem Weg dahin. Und das ist auch noch, ich würde mal sagen, einer der Showstopper immer noch.
Ja, ist total faszinierend. Irgendwie dachte ich immer so bei Raumfahrt, dass mehr das Limit ist, dass wir nicht die Technologie haben, schnell genug zu reisen zum Beispiel oder so. Ich habe mir natürlich nie so richtig Gedanken drüber gemacht, was es mit dem menschlichen Körper macht.
Darf ich kurz das dazu sagen? Sie geben mir ganz danke für das Schlagwort. Das wollte ich nämlich vorhin noch sagen, das hätte ich nämlich vergessen. Die beste Gegenmaßnahme tatsächlich ist die beschleunigte Reise. Also wenn wir schneller reisen können, dann haben wir eben diese Probleme eines 500 Tage langen dauernden Fluges hin und zurück zum Mars nicht in der Art und können damit sozusagen das Fenster weiter verkleinern, in dem sozusagen solche Langzeitwirkungen entstehen.
Ja, absolut. Ich frage mich jetzt noch, hat die Forschung irgendwelche Auswirkungen für Menschen, die komplett auf der Erde bleiben? Wenn Sie sich da bestimmte Marker anschauen, hat das Synergien für zum Beispiel die Alzheimer-Forschung in der Neurologie?
Also mit der Alzheimer-Forschung würde ich jetzt direkt nicht sagen. Aber was natürlich ein ganz klarer Indikator ist, wäre Bettlägerigkeit. Ja, dass wir Patienten, die über einen längeren Zeitraum bettlägerig sind, die Bedingungen haben, die kurz vor der Schwerelosigkeit fürs Gehirn sind. Das heißt, wir sind im Alltag durch das Sitzen und durch den aufrechten Gang ist unser Gehirn gewöhnt, dass die Drainage, der Abfluss von allen Flüssigkeiten aus dem Gehirn, das fällt im wahrsten Sinne des Wortes raus. Ja. Das hat in 12 Millionen Jahren Evolution dazu geführt, dass wir keine Klappen mehr an unseren Kopfvenen haben. Ja. Jeder von uns weiß, dass wir an den Beinen Klappen haben, an den Venen, die verhindern, dass das Blut zurückfließt. Der Kopf braucht sowas eigentlich in einem Schwerkraftfeld, so wie wir mit aufrechtem Gang unterwegs sind, nicht mehr. Jetzt, wie ist es mit Patienten, die unvermittelt durch einen Autounfall oder aufgrund komplizierter Frakturen längere Zeit bettlägerig sind? Ja, deren Marker könnte man sich jetzt auch mit demselben Blutuntersuchungen, wie wir sie durchgeführt haben, angucken, um zu gucken, sieht man, dass die Abfallprodukte des Gehirns schlecht abtransportiert werden? Sieht man, dass diese Kreisläufe unterbrochen sind? Ja, von daher wäre das genau der translationale Ansatz von der Weltraumforschung auf die Erde, ja, den wir uns wünschen. Beschleunigen sich durch Bettlägerigkeit Alterungsprozesse des Gehirns. Ja, das sind alles Ansätze, die man damit jetzt sehr gut untersuchen kann.
Ja, mega spannend. Sie hatten ja vorher noch erwähnt, dass es ein sehr interdisziplinäres Projekt war. Wer war denn da beteiligt und was war für Sie an der Zusammenarbeit so am interessantesten?
Also es fängt eigentlich mit der Arbeitsgruppe von Herrn Professor Schuker an, ja, hier aus der Anästhesie, die das Ganze schon, Alexander, korrigier mich, bestimmt 20 Jahre machen, 15 bis 20 Jahre, wo sozusagen Daten über die Stressachse, über das Immunsystem und Entzündungsparameter erhoben werden. Ich sitze an der Schnittstelle zwischen Neurologie und Neuroradiologie. Im Team waren natürlich russische Kollegen, die vor Ort schon sehr lange Weltraumwissenschaft betreiben. Und dann neu ins Boot gekommen sind die schwedischen Kollegen, die wirklich Koryphäen auf dem Bereich dieser Blutmarkerforschung sind. Ja, Herr Bleno und Herr Zetterberg. Und das sind alles Sachen, die sind sozusagen als Einzelgänger, als einzelne Arbeitsgruppe nicht möglich. Und das ist etwas, was Herr Schuker ja auch schon angedeutet hat. Es gibt kein Organsystem, das nicht betroffen ist. Sie kommen letztendlich nur auf die Lösung der größeren Fragen über einen interdisziplinären Ansatz. Und das hat auch was sehr Schönes und sehr Befriedigendes. Und das, jetzt würde ich sagen, hier hatte das auch noch eine sehr stark europäisch-russische Komponente, ja. Das heißt, diese internationalen Kollaborationen haben sehr gut funktioniert. Und das ist eine Freude. Und das wird auch in Zukunft noch sehr schöne Sachen ermöglichen.
Dem kann ich faktisch nichts mehr hinzufügen. Was ich vielleicht noch dazu sagen kann, ist, dass diese Kooperationen natürlich auch besonders interessant sind aus der, sagen wir mal, natürlich aus der Grund der kleinen Kohorte, also der kleinen Anzahl an zu untersuchenden Astronauten. Es gibt einfach nicht so viele. Das heißt, man ist auch, sagen wir mal, angehalten und fokussierter, das alles besser zu verstehen, weil man eben nicht so viele Möglichkeiten hat. Und das führt auch zu diesem Verständnis, auch unter allen Wissenschaftlern, also international, die auf unterschiedlichen wissenschaftlichen Kulturen, sind sich eigentlich alle einig, dass man bemannte Raumfahrt am Ende erfolgreich und langanhaltend entwickelnd nur gemeinsam so gestalten kann.
Irgendwie poetisch, dass die Forschung im Universum Forschende hier auf der Erde zusammenbringt. Bis wir also zum Mars reisen, das wird noch dauern und vielleicht müssen wir dabei eine modifizierte Anglerhose tragen, um unseren Blutdruck zu kontrollieren. Vielen Dank an Professor Schocker und Professor zu Eulenburg. Mein Name ist Anne Hilsberg. Live long and prosper.
Neutron. Neues aus der Forschung.
Neutron ist eine M94.5-Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.